Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Kopfsalat. Es handelt sich nämlich um eine Resümee-Folge. Das heißt, wir werfen einen Blick zurück auf alle Folgen der aktuellen Staffel. Und das haben wir bei der vergangenen Staffel auch schon gemacht und das wurde sehr gut von den Zuhörenden angenommen, von euch. Und was sage ich, sehr gut angenommen, totaler Quatsch. Es hat uns in die Podcast-Charts katapultiert und ihr habt wahrscheinlich darüber gelesen, dass die Server der Streaming-Anbieter daraufhin zusammengebrochen sind, weil es so erfolgreich war. Und deswegen wiederholen wir das jetzt nochmal. Mein Name ist Sven Häusler und ich habe es gerade schon gesagt, wir werfen einen Blick zurück. Das heißt, ich sitze hier nicht alleine. Bei mir ist das wunderbare und unschlagbare und überaus liebenswerte Kernteam von Freunde fürs Leben. Hallo, ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Wir machen mal eine schnelle Vorstellungsrunde für diejenigen, die die letzte Resümee-Folge nicht gehört haben. Vera, ich fange bei dir an, weil du am frischesten im Team bist. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war die letzte Resümee-Folge so ein bisschen so ein Einstieg für dich. Da warst du ganz neu hier, oder?
Ja, hallo. ich war da ziemlich neu. Ich glaube, ich habe im März angefangen und ich glaube, wir haben die dann im Juni oder Juli aufgenommen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und es war auf jeden Fall so, dass ich noch nicht bei allen Folgen da dabei war und so ein paar sozusagen als Zuhörerin reflektiert habe und ein paar andere da dann schon so reingerutscht bin. Das war sehr besonders. Und diesmal kenne ich alle Folgen von der Seite der Planung. Genau, das ist auf jeden Fall nochmal was anderes jetzt gewesen.
Ja, jetzt bist du nochmal viel mehr in den Themen drin.
Ja, und irgendwie ist jetzt schon fast ein Jahr vergangen, dass ich bei Freunde fürs Leben dabei bin. Das ging irgendwie auch sehr schnell rum, muss ich sagen, dass wir jetzt hier im tiefsten Winter sitzen und letztes Mal Sommer war, das ging schnell.
Ja, das stimmt. Total.
Ich muss ja sagen, ich kann es gar nicht glauben, dass es ist ja noch nicht mal ein Jahr. Und das fühlt sich total vertraut mit dir an. Ich habe das Gefühl, du bist schon ewig bei uns. Ist immer noch nicht ein Jahr. Okay, das heißt, wir feiern im März 2026.
Einjähriges. Die große Party.
Sehr gut. Ja, auf das Thema Party kommen wir auch noch zu sprechen. Erstmal zu dir, Jasmin. Du bist schon ein bisschen länger dabei. Kannst du dich noch genau daran erinnern? Seit wann genau?
Mhm, seit November 23 bin ich da. Also ich hatte jetzt Zweijähriges sozusagen.
Yay.
Stimmt, yay. Ja. Wieso haben wir das nicht gefeiert?
Ich glaube, weil am Jahresende immer ganz schön viel zu tun ist und da geht es manchmal so ein bisschen unter. Ist aber nicht schlimm.
Okay, aber man darf nicht vergessen, die Dinge zu feiern.
Wir feiern Jasmin jeden Tag.
Das ist allerdings auch richtig. Stimmt, wir feiern Jasmin jeden Tag. Sehr, sehr gut, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Diana, dich brauche ich eigentlich gar nicht fragen, seit wann du dabei bist, weil du hast den Verein gegründet.
Genau, ich habe den Verein gegründet mit Gerald Schöms. Ich bin Diana Doku und genau, wir haben den Verein vor 25 Jahren gegründet und wir feiern in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Juhu!
Ja, das vertiefen wir das Thema oder, also wir können ja einfach nur mal ankündigen, dass dieses Jahr viel passieren wird bei Freunde fürs Leben, was im Zusammenhang steht mit dem 25-jährigen Bestehen.
Genau, so machen wir das.
Oder?
Genau.
Das macht schon mal Lust auf mehr. Und wir wenden uns den Kopfsalat-Folgen zu, wie angekündigt. Wir machen ja immer zwei Folgen zu einem Thema. Und das erste Thema in dieser Staffel war das Thema Coaching. Was für mich persönlich ziemlich spannend war, weil ich finde, Coaching ist echt ein schwieriges Thema. Und das wurde auch in den beiden Folgen durchaus thematisiert, weil das halt kein geschützter Begriff ist, grundsätzlich kann sich einfach jede Person Coach oder Coachin nennen. Und das war ja auch der Anspruch, dass wir da so ein bisschen, ja, so ein bisschen Ordnung reinbringen in diesen Dschungel. Und die erste der beiden Folgen war mit Lars Ament, Autor und Journalist. Und er selber hat in der Folge gesagt, dass er sich selber gar nicht unbedingt so als Coach bezeichnet. Und mir ist ein Satz hängen geblieben, den er gesagt hat, nämlich, die Menschen möchten gesehen werden. Und das ist erstens eine tolle Essenz, eine tolle Einsicht, finde ich. Zweitens zeigt es auch so ein bisschen, warum da im Coaching-Bereich so viel durcheinander geht, weil das kann man natürlich auch gut abgreifen, diesen Bedarf gesehen zu werden. Und ich glaube, den Bedarf kann man auch ganz schön, manchmal ganz schön easy befriedigen. Und manche machen das halt eben professioneller und manche ein bisschen weniger. Was ist in euch hängen geblieben von der Folge mit Lars? Jasmin grübelt schon und wühlt in ihrem Hinterkopf.
Ich denke gerade an den Moment, als er reinkam und seine Mütze. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein It-Piece für alle Fotos, weil wir machen ja hier hinter den Kulissen sozusagen auch immer ein Foto von dir und der Person, die bei uns zu Gast ist. Und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Wir hatten eine kurze Wartezeit und saßen in der Küche. Und ich weiß, dass es von Anfang an so ein ganz nettes Gespräch war. Ihr hattet wie so ein kurzen Moment noch, hab was getrunken und dann habe ich dieses Foto gemacht und ich musste gerade an diese Mütze denken, die ja, wie wir dann festgestellt haben, auf, glaube ich, sehr vielen Fotos trägt.
Das stimmt.
Auch im Urlaub. Ja, mir ist auch irgendwie hängen geblieben, dass er, glaube ich, auch oft in Zusammenhang mit dem Alchemisten online genannt wird, also mit dem Buch, weil das war so ein bisschen auch, ich weiß nicht mehr wirklich, ob es sein Vorbild ist, aber es ist ja so ein Buch, was, glaube ich, viele bewegt, weil es eben so ein bisschen so einen Weg aufzeigt, den man geht, die Probleme, die man auf dem Weg hat und dass man Wegbegleitung irgendwie möchte. Und ich glaube, das ist ja sein Ansatz, der, glaube ich, in der Welt, wo wir oft über Vereinzelungen und ich weiß nicht, irgendwie so mit sich allein sich fühlen konfrontiert sind, glaube ich, sehr viele Menschen berühren kann. Und ich fand es trotzdem gut, dass er es auch genauso beschrieben hat und eben nicht so sehr, wie das in anderen Kontext manchmal gerade auf Social Media oft der Fall ist, dass so sehr viel Versprechen gemacht werden, was ich glaube ich mir auch besonders wichtig war in diesen Coaching-Doppelfolgen, dass klar ist, da kann keine andere Person kommen und dein Leben retten und die das versprechen, die sind vielleicht nicht richtig seriös und das Ausbildungsfeld des Coachings ist super weit und auch da sollte man genauer hinschauen, aber es ist vielleicht auch in Ordnung, wenn sich jemand nicht Coach nennt und kann trotzdem ein Wegbegleiter sein, weil es gerade zu dem passt, was man sucht. Und ja, das ist mir irgendwie hängen geblieben, dass er das sehr deutlich gemacht hat und ich das wichtig finde, dass man das macht.
Ich habe ihn auch als einfach erstmal als super warme Persönlichkeit empfunden. Also ich kann schon verstehen, dass Menschen sich ihm auch gerne anvertrauen und ihn als unterstützende Person annehmen können, weil ja, es klickt schnell mit ihm. Er ist halt so ganz offen und neugierig und eine ganz angenehme Persönlichkeit, fand ich.
Für mich war die Folge spannend, weil ich hatte ihn in Erinnerung, oder beziehungsweise ich habe ihn immer mit der Bushido-Biografie verbunden. Mhm. Also ich habe ihn gar nicht so wirklich wahrgenommen als Coach. Und dann hat mir die Folge gut gefallen, weil er halt eben gesagt hat, er sieht sich gar nicht richtig als Coach, sondern eher als Wegbegleiter, so wie Vera das gesagt hat. Ich habe ihn nochmal neu kennengelernt. Also eine ganz andere Perspektive auf ihn bekommen. Und am liebsten würde ich, weil ich genau wie du, Sven, immer wieder Probleme mit dem Wort Coach habe und es gibt halt immer mehr und wie gesagt, auch gefährlich sein kann, dachte ich, es wäre so super, wenn wir jedes Jahr eine Doppelfolge zum Thema Coaching oder Coaching und Psychotherapie, wie kann man das unterscheiden? Deswegen habe ich mich besonders auf die Folge gefreut, also auf diese Doppelfolge, weil ich das wichtig finde.
Ja, es ist auch so ein dynamischer Bereich, ne? Man hat auch das Gefühl, dass sich das permanent in Bewegung ist und sich immer wieder neu justiert. Insofern kann man da bestimmt auch jedes Jahr wieder neu drüber sprechen. Ich fand es, also er hat eben auch diesen kritischen Blick auf den Bereich Coaching und geht da so unaufgeregt ran und verspricht gar nicht viel. Also verspricht, glaube ich, auch seinen Klienten und Klientinnen nicht viel, sondern so, hey, ja, ich bin da für dich. So, dass dieses Unaufgeregte fand ich ganz angenehm. Und wer auch eben einen ganz kritischen Blick darauf hat, war unser Gast in der zweiten Folge, nämlich Miriam Junge. Und die ist Psychotherapeutin und Coachin. Und sie hat das auch so ganz differenziert betrachtet und gerade aus ihrer Expertise heraus eine ganz klare Abgrenzung zwischen Therapie und Coaching gemacht. Was könnt ihr euch da noch so dran erinnern? Vera zuckt schon.
Ich fand das super gut, dass sie das so verständlich nochmal rübergebracht hat, dass es da eben auch den Unterschied gibt, ob man eine psychische Erkrankung hat oder ob man sozusagen Weiterentwicklung anstrebt und dafür irgendwie auch einen Sparringspartner sozusagen braucht und sich wirklich deutlich macht, so eine Psychotherapie, die mache ich, weil ich einen Leidensdruck habe und weil ich eine psychische Erkrankung habe, und Coaching mache ich, weil ich mich in die Zukunft weiterentwickeln will. Das ist mir irgendwie sehr hängen geblieben und das fand ich so griffig, weil das ist natürlich alles viel, viel komplexer, wenn man dann weiter schaut, und deswegen auch so ein unübersichtliches Feld. Aber gleichzeitig kann man auf ganz viele Angebote auch schauen und sich erstmal nur diese leichte Frage stellen, so, was wird mir hier verkauft und wie wird das aufgemacht, von welcher Richtung? Und ja, das fand ich sehr hilfreich, und ich hatte das Gefühl, dass sie dadurch, dass sie ja auch beide Welten so gut kennt, sie hat ja viele Jahre als Psychotherapeutin gearbeitet, hat also auch einfach sehr viel Erfahrungsschatz da und gleichzeitig aber jetzt auch diese Coaching-Welt so für sich entdeckt, und ich könnte mir das super bereichernd vorstellen für ihre KlientInnen, weil sie natürlich diese Unterscheidung dauerhaft macht, aber trotzdem aus beiden Bereichen, also sie kann offener wahrscheinlich als in der Psychotherapie mit den Leuten sprechen, auch mehr so sich selbst, das hat sie ja, glaube ich, auch gesagt, einbringen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen das mit bedenken. Und ich fand auch gut, wie sie da nochmal betont hat, wenn sie spürt in einem Coaching, und das frage ich mich, kann das eine Person, die keine Psychotherapieausbildung hat, da ist eigentlich mehr dahinter und die Person bräuchte vielleicht wirklich professionelle Unterstützung, dann schickt sie diese Person oder empfiehlt dieser, nicht schickt sie, aber sie empfiehlt dieser Person dann eine Psychotherapie. Und das fand ich ja alles irgendwie sehr, sehr schöne, oder ja, ich würde mir wünschen, dass das quasi Standard wäre, denn so ein Umgang.
Ja, dieses Verantwortungsbewusstsein. Ja, genau. Ne? Ich glaube, da kommt man auch echt in den Bereich, wo es auch gefährlich werden kann. Also wenn ich dieses Bewusstsein, das Wissen nicht habe und oder das Wissen habe, aber das Verantwortungsbewusstsein nicht habe und sowas gar nicht erkennen kann oder erkennen will, wo geht es wirklich in Krankheitsbild und wo bin ich nicht mehr die richtige Person dafür. Das fand ich auch wirklich, wirklich toll. Also sowieso eine sehr, sehr tolle, angenehme Person, fand ich, die wirklich so kompetent ist.
Ich fand auch sie eine ganz tolle Gesprächspartnerin für dieses Thema, eben weil sie beide Welten vereint und auch weil ihr dieses wissenschaftliche Fundament so wichtig ist und, glaube ich, auch die moralische Haltung, die so dahinter steckt. Das hat sie ja immer wieder betont, und ich finde, sie hat nicht nur den Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching gut erklärt, sondern auch zwischen Coaching und Coaching. Also, dass es da eben so ein weites Feld ist und nochmal große Unterschiede gibt. Du hast es ja eingangs schon gesagt, es ist kein geschützter Begriff, und dass man, also ich glaube, so eine Art Hilfestellung von ihr auch an die Hand bekommen hat, wie man einen guten Coach oder eine gute Coachin erkennt, indem man nämlich fragen kann, was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Mit welcher Technik arbeitest du denn? Dass jemand, für den es vielleicht sehr unübersichtlich ist, einfach weiß, wie er vielleicht sich der Sache nähern kann und auch schauen kann, ist das eine seriöse Person? Ist das jemand, mit dem ich arbeiten kann? Und der eben vielleicht auch nochmal herausarbeitet, in einem Vorgespräch, das hat sie ja auch gesagt, woran möchtest du arbeiten, und dann schon zu gucken, ist das ein Ziel, ist das ein Anliegen, was gut für ein Coaching passt, oder ist das vielleicht sogar so tiefgehend, ist da ein Trauma, ist da was, wo man nochmal sehr in die Vergangenheit gehen muss, was einfach für ein Coaching gar nicht ein passendes Thema ist, sondern in der Psychotherapie sehr viel besser aufgehoben ist. Und ich finde, sie hat dadurch, dass sie eben beides macht, sehr gut auch erklärt, wo die Unterschiede in der Arbeit liegen, also wie der Umfang insgesamt aussieht, wie sie da vorwärts geht, wie sie sich selbst, auch wo sie die Unterschiede, ne? Ich glaube, du hast sie gefragt, was machst du eigentlich lieber? Und es war, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten, weil man natürlich in einem Coaching, was ja ein sehr abgesteckter Rahmen ist von 3 Sessions, 6 bis 8 Sessions, was auch immer, aber eben reduzierter, einen ganz anderen Fortschritt und eine ganz andere Geschwindigkeit und eine ganz andere Klarheit drin hat als in der Psychotherapie, wo es ja genau darum geht, diesen langsamen Prozess zu haben, Sicherheit zu gewinnen, wirklich diesen Raum nochmal viel größer aufzumachen, um bestimmte Themen anzugehen. Mhm. Ja.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde es halt super, dass sie sehr, sehr ehrlich gleich in der ersten Sitzung sagt, ich sehe hier kein Coaching, ich sehe hier eher eine Psychotherapie und dann den Leuten auch anbietet, ich nehme jetzt auch kein Geld dafür, weil Coaching brauchst du jetzt nicht, sondern das muss irgendwie, ja, so wie Vera schon gesagt hat, in die professionelle Hilfe und Unterstützung gehen. Ja, und ich finde es gut, dass sie da so ehrlich ist und die Verantwortung übernimmt. Und wie gesagt, die beiden Perspektiven ist doch perfekt. Also.
Ja, macht eigentlich auch so Sinn, ne? so eine Anamnese zu haben und erstmal ja, eine Art Diagnose zu stellen. Was ist eigentlich das, was du brauchst? Das nächste Thema, die nächsten zwei Folgen oder in dem Falle war es dann eine Doppelfolge mit der gleichen Person. Es war nämlich zum Thema Angststörung und das waren zwei Folgen mit dem Poeten, Wortkünstler Chief. Und ich glaube, das Team hat sich ganz besonders darauf gefreut. Darf ich das so sagen?
Ja. Das kannst du so sagen.
I love it.
Wie kommt es, dass ihr euch da so drauf gefreut habt?
Ich glaube, es war ein ganz spannender Prozess. Es war eine Idee und dann ist da was richtig Tolles draus geworden. Ich glaube, es hatte mehrere Gründe, warum wir uns darauf gefreut haben. Zum einen ist ja nicht nur dieser Live-Podcast daraus geworden, sondern auch eine T-Shirt-Kooperation anlässlich des Weltsuizidpräventionstages, der immer am 10. September stattfindet. Und ich glaube, sowohl der Prozess, sozusagen einfach auf ihn zuzugehen, weil wir ihn gut finden und zu gucken, hat er Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Also diese Gespräche, die Calls, die wir vorab mit ihm hatten, die haben schon viel Spaß gemacht. Und ich fand es aber auch ganz toll, dass wir einen Live-Podcast gemacht haben und einfach mit Publikum aufnehmen konnten. Dazu kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal was sagen, wie das für dich war. Ich glaube, das war so von, also es war eben ein längerer Prozess. Es war nicht nur diese eine Folge, sondern da sind viele kreative Gedanken von uns allen reingeflossen. Und das war so, hat uns, glaube ich, alle sehr glücklich gemacht. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
Möchtest du darauf erst entgegnen?
Also, genau, es war eine Live-Folge. Wir haben im 25 Hours im Bikini Berlin haben wir eine kleine Veranstaltung dazu gemacht. Das heißt, wir hatten ein Publikum da, keine Ahnung, 70 Leute oder so. Das waren natürlich zum allergrößten Teil Menschen, die Chief schon kannten, bis hin zu, ich würde fast sagen, Fans von ihm und seiner Arbeit und seinem Wirken. Und dann haben wir im Rahmen dieses Events haben wir dann eben diese zwei Folgen auch aufgenommen. Für mich war das super, weil ich mag das, wenn es dann auch um den Moment geht. Wenn wir hier aufzeichnen, dann kann man natürlich auch immer nochmal neu ansetzen. Man kann das nochmal von vorne anfangen, man kann Sachen rausschneiden. Bei dem Live-Event hat es ein bisschen eine andere Fallhöhe und so die damit einhergehende leichte Aufregung und so mag ich total gerne. Und es war toll mit ihm, es hat total Spaß gemacht. Es macht Spaß, wenn man dann gleich eine Publikumsreaktion hat, wenn man ein Lacher erzeugen möchte und der kommt dann auch, wenn es halt in intensiven Momenten man halt auch merkt, dass sich das im Raum bemerkbar macht. Ja, ist toll. Könnten wir gerne wiederholen von meiner Seite.
Ja, ich merke immer wieder, dass wenn wir mit unserer Arbeit rausgehen, also wenn wir sozusagen vor Leuten und mit Leuten in der Öffentlichkeit arbeiten, ist es nochmal was ganz anderes. Also wir machen ja sehr viel im Büro und der Podcast wird aufgezeichnet und unsere FRND-TV-Interviews und es passiert halt alles in so geschlossenen Räumen. Und dann gehen wir raus, so geht es mir auch bei den Schulworkshops, die wir machen, da ist eine ganz andere Energie und mir macht das richtig Spaß, weil du halt die Reaktionen kriegst. Ja, wenn jemand einen Podcast hört, weiß ich ja nicht, wie der darauf reagiert. Aber dort hast du das Publikum gesehen, du hast es gehört. Wir haben euch auf der Bühne gesehen. Das war halt so 1:1, hat echt Spaß gemacht. Dann davor, dann danach. Das hatte so einen schönen Rahmen. Und ich fand es auch super im 25 Hours. Und die Leute vom 25 Hours haben uns so nett unterstützt. Also Lilly und Francesca, das war einfach eine gute Erfahrung. Es hat echt Spaß gemacht.
Ich fand es auch richtig cool. Ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, dass es an dem Tag super warm war und man so dachte, oh, wir gehen da jetzt in so einen Raum rein. Am Ende kommt niemand, weil alle irgendwie lieber ins Freibad gehen noch schnell oder irgendwie in den See springen. Und dann kamen aber so nach und nach alle und es war so eine richtig schöne, gemütliche Stimmung irgendwie von Anfang an. Es sind alle so öfter an mir vorbeigehuscht, weil man sich dann noch irgendwie ein Getränk geholt hat und so. Und ich muss auch sagen, ich fand auch, Chief hatte so eine ruhige Art, das hat sich gefühlt auf das komplette Publikum übertragen und gleichzeitig aber auch so einen situativen Humor, würde ich das jetzt mal nennen. Mir ist nämlich auch sehr hängen geblieben, wie er seinen Song vorstellt und dann sagt, das ist so einer gegen Panikattacken, es ging ja auch um das Thema und dann irgendwie sagt, ich glaube, der geht eine Stunde 40 oder so oder irgendwie auf jeden Fall richtig lang und dann auch irgendwann so guckt und dann so merkt, habe ich jetzt irgendwie gesagt, dass es zu lang ist und alle waren auch, glaube ich, oh wow, echt ein langer Song, danach hat man vielleicht nie wieder Panikattacken, dann, nee, eine Minute oder 40 Sekunden geht da, glaube ich, nur und das war irgendwie mit so einer Situationskomik, wo man gemerkt hat, er nimmt sich selbst auch überhaupt nicht, also er nimmt sich schon ernst, aber er ist jemand, der über sich selbst lachen kann und dabei unglaublich herzlich wirkt. Und das fand ich sehr bereichernd für diese Folgen auch. Und auch zwischen euch, finde ich, hat man gemerkt, es ist so eine lockere Atmosphäre, die sich irgendwie ausbreitet, wo gelacht wird, aber auch über schwere Themen irgendwie dann es kurz sensibel wird. Ich fand es sehr ausgewogen und ja, ich würde auch sagen, das kann man auf jeden Fall gerne nochmal machen mit so einem Live-Podcast.
Ja.
Ich fand auch diese Mischung aus genau die, die du beschrieben hast, dass es eben so ein ja eigentlich schweres Thema ist. Also er hat ja über Angst und Panikattacken gesprochen, über seine Zeit in der Klinik, über den Tod seines Vaters. Also es sind alles erstmal Sachen, die so sich sehr schwer anfühlen und durch dieses Gespräch und ich glaube auch durch seine charmante Art, die... Wie er es erzählt, das ist, hat natürlich auch mit dem Rückblick zu tun, ne, dass manche Sachen schon ein bisschen länger her sind. Aber wie er sie erzählt hat, hat er, glaube ich, die Menschen sehr mitgenommen und die so ein bisschen zugänglicher gemacht, diese Themen und vielleicht auch verständlicher. Also wie ist es denn, wenn man eine Panikattacke hat? Wie fühlt sich das an? Und er hat es mit so viel, ja, Witz war es ja tatsächlich erzählt, aber trotzdem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, dass man auch gemerkt hat, dass das wirklich was war, was auch schwierig für ihn war und eine schwierige Zeit und welche Gedanken auch damit zusammenhingen, die sind ja dann in seiner Wortkunst, sag ich mal, sehr heruntergebrochen in kurzen Sätzen und er hat uns ja mitgenommen und nochmal genauer erzählt, was manchmal hinter manchen Sätzen steckt, so auch auf dem T-Shirt, da steht drauf, heute will ich leben, dass es einer war, den er ganz am Anfang seiner Klinikzeit geschrieben hat. Also ich finde, ihm ist es sehr, sehr gut gelungen oder euch in dem Gespräch, diese sehr schweren Themen einfach sehr nahbar und anschaulich zu erzählen. Das war ganz toll.
Ja, ging mir auch so. Mir hat es auch wieder in Erinnerung gerufen. Es gab diese Momente, die hier im Rahmen der Podcast-Gespräche immer wieder auftauchen, dass mir bewusst wird, wie viel das wert ist, dass Menschen, die selber betroffen sind, bereit sind, so ausführlich darüber zu sprechen, weil ich das ja im Gespräch immer wieder natürlich in den Schmerz bringt und dich selber konfrontiert mit deinen Zuständen und dass Menschen dazu bereit sind, das für uns und für alle Zuhörenden zu machen, finde ich wirklich so, so toll. Und dass es Freunde fürs Leben gelingt, halt diese Bühne zu bereiten und es dann im besten Falle, so wie es bei Chief gelungen ist, mit einer Leichtigkeit zu versehen, die trotzdem Respekt hat vor der Tiefe und der Ernsthaftigkeit des Themas. So, und das war da wirklich sehr rund.
Ich fand auch, dass er eine sehr bildhafte Sprache hat, die das so schön immer beschrieben hat. Also man ist richtig in die Situation reingeflossen. Deswegen empfehle ich, glaube ich, auch am liebsten diese Folge zu hören, weil man ja auch im Hintergrund die Lacher manchmal der Leute hört, aber auch generell. Also ich finde, man nimmt die Stimmung auch
noch mehr auf. Vor allem Veras Lache hört man ganz, 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 ganz laut.
Ja, meine Lache. Ich saß recht weit vorne. Und das, ja, nimmt aber mit. Und ich kann mich so gut daran erinnern, wie er seinen Weg in die Klinik, also nicht die Zeit in der Klinik, sondern wie er da hingefahren ist an diesem Tag, mit wem er telefoniert hat. Das hat er so eindrücklich beschrieben, dass man hatte das Gefühl, oder ich hatte kurz das Gefühl, ich bin dabei gewesen. Oder auch als er beschrieben hat, dass er diesen Satz mit dem, und es wird trotzdem wieder Sommer, dass das eigentlich ein totaler Wutausspruch war. Und weil sein Vater verstorben war und irgendwie jetzt ist wieder Sommer und ich habe gar keine Lust auf dieses Friede, Freude, Eierkuchen, schönes Leben. Und dass seine Fans das auch komplett anders aufgenommen haben und eher als so einen positiv wohlwollenden, lebensbejahenden Satz. Und er den dann irgendwann für sich auch anders greifen konnte, aber erstmal auch darüber total sauer war, dass die Leute alle diesen Satz überhaupt nicht verstehen. Und das, schön. Also schön beschrieben.
Ja. Total.
Und Svensson, also wir haben gemerkt, du kannst auch live. Das war wirklich toll. Also auch wenn du sehr aufgeregt warst, ich sitze ja hier immer in der Redaktion hinter dem Vorhang und höre den Gesprächen beim Podcast, aber da war das so, ja, live geht auch. Hast du wirklich toll gemacht.
Ja, also, total. Ich liebe es, wie gesagt. Also das ist, und ich mag ja, das ist eine positive Aufgeregtheit. Eine positive Aufgeregtheit. Und ich mag das.
Hat man gemerkt.
Die beiden Folgen waren quasi Gegenteil von Stress, fand ich. Und Stress das Thema der darauffolgenden Doppelfolge, um hier mal überzuleiten. Da hatten wir im ersten Teil den Psychologen und Psychotherapeuten in Ausbildung Luca Wolz. So, und der hat gesprochen über Routinen, was ihm gut tut, Natur, Bewegung, so eine Sache. Und ich würde gerne ein Zitat von ihm vorlesen. Er hat gesagt, es ist auch wichtig, sich strukturelle Dinge anzuschauen, strukturelle Veränderungen anzustoßen. Und das eine ist halt eben so das eigene persönliche Leben, was tut einem selber gut, aber natürlich den Blick zu weiten und zu gucken, was ist eigentlich strukturell los und was kann ich da vielleicht beeinflussen. Das fand ich einen guten Hinweis, den ich aus der Folge mitgenommen habe. Und bei ihm war es natürlich auch ein Blick auf was für eine Zeit leben wir mittlerweile. Also in Bezug auf soziale Medien, in Bezug auf Kommunikationskanäle, dass man, ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen, dass man das Gefühl hat, so wir kommen evolutionär nicht so ganz hinterher mit der technologischen Entwicklung. Also mit wem kommuniziere ich, auf welchem Kanal und wo muss ich noch was beantworten und wo muss ich präsent sein beispielsweise, teilweise ja auch beruflich vielleicht Präsenz zeigen oder einfach um meine Sozialkontakte zu halten. Das ist schon sehr viel komplexer geworden, als es noch vor 20 Jahren der Fall war.
Ganz interessant. Ich glaube heute oder gestern ist er mir auch in meine privaten Feed gespielt worden und da spricht er lustigerweise genau darüber und sagt auch, dass er selbst gerade weniger postet, weil er merkt, dass das so viel Stress auch in ihm auslöst, gleichzeitig aber auch Stress in ihm auslöst, dass es vielleicht den Algorithmus nicht mehr so gut bedient, wenn er jetzt nicht mehr so viele Sachen postet, wie er das jetzt sonst vor ein paar Monaten noch getan hat. Und ich glaube, das leitet auch ganz gut dazu über, wie ich ihn in dieser Folge erlebt habe oder generell auch in diesem Stresskontext. Ich finde es interessant, er ist ja selbst auch noch relativ jung, ist wie gesagt noch in der Ausbildung zum Psychotherapeuten, hat aber gleichzeitig diesen Instagram-Account und promoviert, glaube ich, auch. Oder ist auf jeden Fall irgendwie noch auch an der Uni. Und ich fand es irgendwie interessant, dass er sehr über die individuelle Ebene spricht, aber gleichzeitig auch dieses Strukturelle immer aufmacht, was er auch viel in seinen eigenen, in seinem eigenen Content macht. Und diese systemkritische Art in der Psychotherapie finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich selbst habe Soziologie studiert und da wurde das immer sehr gegenübergestellt. Also die Soziologie ist so das Gegenstück von der Psychologie, weil es das Individuum und die Gesellschaft ist. Und so als könnte man das überhaupt nicht vereinen und als würden sich da alles widersprechen. Und das ist ja meiner Meinung nach gar nicht so. Und das macht er auch sehr schön auf, finde ich. Dass es halt ja nicht immer ein individuelles Problem ist. Und gerade Stress, da kommen wir wahrscheinlich bei der zweiten Person auch noch zu, ist ja so kollektiv gefühlt schon vorhanden in unserer Gesellschaft. Und ich finde diesen Blick wichtig. Aber gleichzeitig spricht er so viel auch darüber, was es dann für einen persönlich bedeutet, dass man sehr gut mitgehen konnte, weil wir das, glaube ich, alle aus unserem Kontext kennen. Und wir wissen auch alle, dass uns Natur wahrscheinlich guttun würde und dann scrollen wir doch wieder auf dem Handy. Und ich fand das einen ganz guten Reminder. Also ich habe ihn, glaube ich, gebraucht.
Ich fand bei beiden, die zum Thema Stress zu Gast waren, hatte ich das Gefühl, dass die sehr klar für sich haben, welche Strategien ihnen jeweils helfen, um damit umzugehen. Also ich fand die beide sehr reflektiert und sehr, dass ich so dachte, wow, ihr habt das voll im Griff mit dem Stress. Das fand ich ganz angenehm. Und ich erinnere mich aber auch in der Folge, dass ich ihn als sehr angenehmen Gesprächspartner und euer Miteinander auch als sehr angenehm zum Hören empfunden habe, weil ich fand, da war so eine gewisse Ruhe drin. Und ich fand, dass es sehr niedrigschwellig, also auch wenn man, ich glaube, wenn ein Begriff vielleicht aufkam, dass der immer noch mal erläutert wurde, es war sehr, ja, sehr niedrigschwellig, wurde dieses Thema Stress einfach so durchdekliniert. Das fand ich total angenehm und ihr habt gegenseitig sehr gut Bezug darauf genommen, was der andere gesagt hat. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist wirklich so ein Gefühl, was geblieben ist. Und ich glaube, das ist auch so sein, sowohl auf seinem Instagram-Kanal als auch so in seiner Arbeit, glaube ich, was ihm auch sehr wichtig ist, das verständlich zu erklären.
Ich glaube, ich habe in dem Gespräch zum ersten Mal kapiert, was er wirklich will. Also das über seinen Instagram-Kanal habe ich das nicht so richtig verstanden oder vielleicht war es mir auch nicht zu zugänglich, weil es mir dazu persönlich ist. Ja, ich mache das so. Aber im Podcast-Gespräch hat er ja sozusagen die beiden Seiten nochmal erklärt. Und da dachte ich, das ist gut, weil es wirkt dann nicht so abgehoben wissenschaftlich, sondern das ist das Phänomen in der Gesellschaft, das sagt die Wissenschaft oder und so mache ich das. So übersetze ich das. Und die Übersetzung fand ich gut und das meinst du wahrscheinlich auch mit niedrigschwellig. Ja, deswegen habe ich im Gespräch erst den richtigen Zugang sozusagen zu seinen Zielen bekommen. Das, was er eigentlich will.
Ich habe mitgenommen, dass es gar nicht reicht, nur Naturbilder-Accounts auf Instagram zu folgen, sondern dass man dann ab und zu auch tatsächlich mal rausgehen sollte. Und Katzenvideos gucken.
Oh mein Gott.
Ich liebe es.
Aber ich habe gehört, es gibt jetzt Trends, die nennen sich Analog-Challenges. Da geht es darum, möglichst viel analoge Zeit zu verbringen und sich wieder zurück zu Hobbys zu besinnen.
Hau raus.
Zum Beispiel echte Katzen angucken.
Die vor sich auf den Tisch zu setzen und zu sagen, tu was, mach was Lustiges, so wie in diesen Videos.
Oder hier so eine Gurke hinzuhalten, oder? Machst du das mit deiner Katze, Vera?
Ja, die ist Gurke.
Achso, aber die springt nicht davon weg. Ist es nicht so in diesen ganzen komischen Katzenvideos, dass Katzen vor Gurken so wegspringen?
Ja, gibt's, dass Leute da Gurken hin... keine Ahnung.
Die denken dann, das ist eine Schlange.
Ach so.
Okay.
Oh Gott, wir Menschen sind so gemein, dass wir Katzen damit erschrecken.
Ja, die gucke ich nicht an, die Videos. Die finde ich echt doof, weil Katzen erschrecken finde ich nicht gut. Zweite Folge zum Thema Stress. Der Psychologe René Träder war zu Gast. Ich liebe René. Das war wirklich so eine schöne Folge. Und auch da ein kleines Zitat. Er sagt nämlich, Fieber ist keine Krankheit, sondern eine Reaktion des Organismus. Und genauso ist es mit Stress. So. Diese Perspektive oder dieses Bild, dass man darauf schauen kann, wenn das ist halt eine Reaktion des Körpers, Stress, das hat mir sehr geholfen, mit diesem Begriff nochmal anders umzugehen. Und auch er sagt übrigens, unser Gehirn ist nicht für diese Welt gemacht, in der wir gerade leben. Und genau deshalb brauchen wir Strategien, um gesund zu bleiben. Steckt also in die gleiche Kerbe, Coping-Mechanismen im Umgang mit all dem, was uns gerade technologisch umgibt.
Mit dem Fieber ist mir tatsächlich auch hängen geblieben. Diana nickt gerade auch. Wir haben, glaube ich, gerade, als du vorgelesen hast, beide gerade so uns schon angeschaut und zugestimmt, weil eigentlich ist es so ein einfaches Bild, aber es geht, also es ist so verständlich und hat es wirklich für mich auch sehr anschaulich gemacht, dass der Fieber was ist, was darauf aufmerksam macht, irgendwo hinzuschauen, dass gerade irgendwas nicht okay ist. Da sind ja meist noch andere Sachen damit verbunden und so ist es ja beim Stress auch. Und hat er ja auch gesagt, eigentlich sagt er dann, also wenn der Körper schon im Stress ist und es so zeigt, dann ist das eigentlich dein Moment, um mal zu schauen, was ist gerade los bei dir. Guck doch mal ein bisschen genauer hin. Und was ich bei René natürlich, ich glaube, da stimmen mir auch alle zu, der hat ja sehr viele Jahre Erfahrung als Radiomoderator und hat eine ganz, ganz angenehme Stimmfarbe. Was es ganz, ganz angenehm macht, ihm lange zuzuhören, finde ich. Und das hat sich nicht nur in dem Podcast gezeigt, sondern auf unserem Instagram-Kanal haben wir oft auch kurze Videosnippets, die wir in der Story zeigen, wo die Gäste auch kurz auf die Folge aufmerksam machen. Und da haben wir René eben auch drum gebeten, uns so ein kleines Snippet aufzunehmen. Und das also war professionell, wie es nur sein kann. Das war ganz toll. Da hat er irgendwie in 59 Sekunden, glaube ich, eine Minute darf es lang sein, perfekt getimt, ganz kurz nochmal zusammengefasst, worum es im Gespräch geht. Und ja, also er ist auch eine ganz herzliche Person, Abgesehen von seiner Expertise, die er mit in das Gespräch gebracht hat, finde ich.
Also nicht nur du liebst ihn, Sven, ich glaube, wir lieben ihn alle. Wir lieben René Treder.
René, falls du uns hörst.
We love you. René war ja schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast, also zum ersten Mal im Podcast. Und das andere Mal war laut gedacht, ich weiß gar nicht, wie lange ist der Dreh her, den wir mit ihm gemacht haben?
Ich glaube, es war 6 Jahre oder so.
Also schon eine Weile. Und beim Podcastgespräch habe ich gemerkt, dass es wirklich ein Gespräch zwischen euch beiden war. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also es war richtig ein Gespräch. Also da, also was man bei René merkt, ist, wenn er ein Thema bearbeitet, dann ist er wirklich drin und spult es aber nicht so ab. Also man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt so seine Sätze abspult. Ja, und das will ich sagen und das will ich sagen und das will ich sagen. Das kennt man ja manchmal, wenn die Leute so in der Promophase sind. Sondern er hat ein Gespräch mit dir geführt über das Thema. Und was ich gut fand, war, dass es auch Rückfragen gab. Ist ja selten so, nicht? Dass, und wie ist es bei dir? Und dann hast du halt gesagt, wie es bei dir ist. Und du hast ihn dann gefragt. Es war wirklich ein Gespräch. Und das hat mir gut gefallen. Weil natürlich war er in der Promophase seines Buches, aber es hat nicht so gewirkt. Sondern man hatte wirklich das Gefühl, ihr unterhaltet euch über das Thema Stress.
Mhm. Ich kann euch da nur zustimmen. Ich fand die Folge, ich finde ihn einen sehr sympathischen Menschen. Ich glaube, als er hier war, hatte er ein T-Shirt an oder ein Pullover, wo ein riesengroßer Alf drauf war, wo wir ja gerade schon das Thema Katzen hatten. Das fand ich auch schon sehr sympathisch, ist dadurch auch ein sehr cooles Foto geworden. Und ich muss sagen, mir ist auch hängen geblieben, wie schön er Selbstfürsorge beschreibt oder generell, dieses ist ja so einer seiner Kernthemen, diese radikale Selbstfürsorge, die aber gar nicht so harsches und eben nicht egoistisches ist, sondern was Fundamentales, was man eigentlich in sein Leben integrieren muss, damit man mit sich und mit der Welt und mit anderen Menschen überhaupt gut, ja, leben kann. Und das fand ich sehr, sehr inhaltsreich einfach. In so einem lockeren Gespräch hat er sehr viele Facetten davon aufgemacht, die ich ja super bereichernd fand.
Ich finde auch, kann ich echt jedem, der wirklich was dazu lernen will, zu dem Thema Stress, hört diese Folge, weil er so gut runterbricht und weil er halt auch darlegt, Stress ist so schnell gesagt. Und wir sind neulich wieder an zwei Fünfjährigen vorbeigelaufen und die eine sagte, ich bin voll gestresst. Und wenn es schon bei kleinen Kindern schon so ankommt, dass dieser Begriff so universell benutzt wird und er geht halt hin und sagt, nee, man muss dann schon halt auch gucken, was sind denn die Stressoren und das runterbrechen und genau identifizieren, weil sonst ist es einfach nur so ein riesiges, nebulöses Feld und alles ist halt stressig und alles macht mir Stress, aber dann werde ich nicht identifizieren können und dadurch halt eben auch keine Lösung finden können. Und das hat er genau so schön aufgedröselt. Mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, das habe ich auch mitgenommen. Für mich ist Stress auch oft so ein diffuser Begriff, wo ich so denke, was steckt da jetzt eigentlich drin? Was ist Stress eigentlich? Und ich finde, in der Folge waren sowohl so kleine Reminder an sich selbst, also an mich zumindest. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt an der Stelle, als er gesagt hat, man macht halt inzwischen viele Sachen am Handy, die man früher am Computer gemacht hat. Man arbeitet dann immer nebenbei, ohne das so mitzubekommen. Das passiert mir tatsächlich auch oft, dass ich einfach, wenn ich keine Ahnung, mit der U-Bahn fahre, auf dem Handy dann schon in den E-Mails und dass man das gar nicht mehr mitbekommt, wie viel man da nebenbei eigentlich macht. Und das, was du gerade gesagt hast, also was ist eigentlich das Symptom? Was ist die Situation? Ne? Was genau beschreibt wirklich die Lage, die in dir los ist oder in der du bist, dass dein Gegenüber vielleicht auch versteht, was ist gerade damit gemeint mit Stress, um eben diesen Begriff so ein bisschen aufzulösen. Das hat er sehr gut erklärt, fand ich auch. Ja, sehr hilfreich.
Und weil du das gerade sagst, Jasmin, was ich wirklich seitdem mache, dass ich, bevor ich sage, ich bin gestresst, erstmal gucke, was stresst mich, was genau stresst mich jetzt? Und manchmal passiert mir das sogar, dass ich denke, boah, ich bin gestresst, weil ich gerade 2 Stunden auf diesem Stuhl saß und mir tut der Po weh. Das mache ich wirklich seit der Folge.
Ich habe Po-Stress. So.
Nein, aber weißt du, sonst hätte ich ja nur gesagt, oh, ich bin total gestresst. Aber das nochmal zu benennen, was genau stresst mich so, ach ja. Ja, das hat mir die Folge für mich auch auf eine sehr niedrigschwellige Art nochmal zu verstehen gegeben. Und ich dachte so, ja, ich baue das an meinen Alltag ein. Und das tue ich wirklich seitdem.
Also, war gut.
Cool. Ja. Mir ist auch noch was hängen geblieben, nämlich die Klassifizierung von Emotionen. Also zu sprechen von positiven Emotionen und negativen Emotionen, wo er gesagt hat, nee, es macht eigentlich, oder das hat er mir vermittelt so, es macht eigentlich Sinn zu sagen, Emotionen sind erstmal grundsätzlich was Gutes und die wollen mir einfach irgendwas sagen. Und jetzt abzutun, dass halt Wut oder Traurigkeit oder Ärger, dass es negative Emotionen sind, ist eigentlich kein guter Blick darauf. Einfach sagen, das ist genauso da wie Freude. So, und das macht was mit mir und das kann ich einfach betrachten und was draus machen. So, das fand ich auch sehr, sehr schön. Seid ihr bereit für das nächste Thema? Die darauffolgenden zwei Folgen, da ging es um Hass im Netz. Und zu Gast war Annalena von Hodenberg, das ist Mitgründerin von HateAid. Und für die Menschen, die nicht wissen, was HateAid ist, HateAid unterstützt Betroffene niedrigschwellig mit emotionaler Ersthilfe, Sicherheitsberatung, rechtssicheren Screenshots und wo nötig mit Prozesskostenfinanzierung. Zugleich treibt die Organisation Grundsatzverfahren gegen Plattformen voran, damit digitale Räume nicht länger Algorithmen überlassen bleiben, die Hass, Lügen und Desinformationen belohnen. HateAid macht Mut, strukturell anzusetzen und Einzelne nicht allein zu lassen. Ich liebe es, Pressemitteilungen vorzulesen, aber damit man einfach erstmal weiß, was ist das für eine Organisation. Und ich finde, ein zentraler Punkt war auch in dem Gespräch, dass wer online attackiert wird, also in geschriebenen Worten, dass das genauso realer Stress, reale Angst, eine reale Grenzübertretung ist, wie halt physische Gewalt. Und das mal in den Kopf reinzubekommen, dass sich das nicht unterscheidet, was das mit Menschen machen kann, weil die Psyche da halt eben nicht unterscheidet zwischen analoger und digitaler Gewalterfahrung. Das war für mich wirklich eine ganz zentrale Erkenntnis aus der ersten Folge mit ihr, weil wir haben zwei Folgen mit ihr gemacht. Was sind bei euch so hängen geblieben?
Fang mal an, Diana, weil ich weiß, dass ihr ganz, ganz begeistert nach der Aufnahme der ersten Folge wart. Und vielleicht kannst du das Gefühl.
Also ich war schon vor der Aufnahme der Folge begeistert, weil ich habe Annalena ein Jahr vor der Aufnahme in Hamburg kennengelernt bei einer Verleihung. Da hat sie den Preis bekommen von der Goldenen Bild der Frau. Oh, und da fand ich sie schon sehr, 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 sehr gut in dem, was sie gesagt hat. Und ich saß im Publikum und dachte, wir brauchen mehr Annalenas für die Demokratie, für die Rechte im Netz. Also mir schwirrten bei der Veranstaltung wahnsinnig viele Sachen durch den Kopf und ich dachte, boah, ich will die unbedingt bei uns im Podcast haben. Und dann muss ja auch das Thema passen. Und dann hatten wir halt das passende Thema und ich war sofort, wir müssen sie einladen. Dann hatten wir dieses Gespräch, die erste Folge, und wir nehmen ja immer zu jedem Thema zwei Folgen auf, aber mit zwei verschiedenen Gästen. Aber weil die Folge so reich war und so voll und wir dann nach der Folge noch so viel mit ihr gesprochen haben, habe ich dann spontan entschieden, wir machen noch eine Folge mit ihr, weil das ist so wichtig, das Thema. Und wird auf so vielen Ebenen unterschätzt. Also auch das, was sie dann in der zweiten Folge gesagt hat. Weil da ging es ja auch um Kinder und um Jugendliche und wie schützen wir die. Und sie hat das so gut gesagt. Also sie hat das nicht so als so, oh, wir müssen es den Kindern verbieten, sondern hat so gute Tipps mitgegeben. Oder? Also wir haben doch dann beide nach der ersten Folge entschieden, wir müssen unbedingt eine zweite Folge mit ihr machen.
Ja, sie beherrscht es so gut, ganz konkret und ganz sachlich darüber zu sprechen, aber nicht unemotional. Und diese Mischung.
Ja, gut erklärt, ja.
Oder?
Gut.
Also das ist so, manchmal sind ja dann Leute sehr wissenschaftlich und blicken da halt wirklich so rein faktenbasiert. Und das macht sie, sie weiß das alles. Sie hat diese unglaubliche Expertise in diesem Themenbereich. Und trotzdem merkt man ihr halt aber ihre Leidenschaft an, sich dafür einzusetzen und sich darum zu kümmern. Also ich bin sehr, sehr froh, dass es Menschen wie Annalena gibt. Ich liebe nicht nur René, ich liebe auch Annalena. Und, also wir haben über die gesellschaftlichen Folgen gesprochen, was das eigentlich alles so mit sich bringt, was da passiert im Netz. Aber ich will nicht vorwegnehmen, weil ihr habt dazu auch noch was zu sagen, glaube ich.
Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, sie hat ein Talent dafür, die Sachen sehr konkret zu benennen. Und ich glaube, die Fragen, die du gestellt hast, haben auch nochmal also oder euer Zusammenspiel hat sehr gut gezeigt, was genau HateAid alles macht. Also du hast ja zum Beispiel gefragt, mit welchen Themen wenden sich denn Betroffene an euch? Das einfach alles mal zu hören und auch zu merken, welchen Themen und Anfeindungen Frauen insbesondere auch ausgesetzt sind, fand ich ganz wichtig nochmal zu hören. Also dass es um Morddrohungen geht, um Vergewaltigungsandrohungen, um Verleumdung. Also sie hat die Sachen eben sehr konkret benannt und dann eine ganz wichtige Frage gestellt oder über die Anfänge von HateAid ja gesprochen und gesagt, was braucht ihr, dass ihr nicht stumm werdet? Also wie sie sozusagen ihre Herangehensweise und ihre Denkweise, wie sie versucht hat, den Verein aufzubauen und da oder die Organisation aufzubauen und wirklich gezielt da zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Das hat man sehr gut verstanden, finde ich, wo es anfing und wie sie jetzt im Jetzt sozusagen Betroffenen helfen. Und genau darum geht es dann mehr in Folge 2, weil das Thema Stummwerden ist ja nicht nur sozusagen durch Hass im Netz, sondern da hat ja dann noch eine ganz andere politische Dimension, die ihr dann nochmal aufgegriffen habt. Genau, also das finde ich ist sehr gut gelungen, dass man sehr konkret verstanden hat, worum geht's, also mit um welche Themen und auch welche Folgen bringt es dann mit sich. Ja.
Und finde ich gut, was du gerade gesagt hast, weil wir im Verein merken ja schon, wenn Leute uns Feedback geben und wenn es dann unfair wird oder gemein. Und die Leute, die sich an HateAid wenden, das sind nochmal 10 Stufen mehr. Androhung von Gewalt und so, also da merke ich ja schon selber, sie fangen schon in meiner Stimme an zu zittern, dass es nochmal 10-mal stärker ist. Also wie angefasst wir sind, wenn wir im Verein von Leuten beschimpft werden. Aber wenn das jetzt eine einzelne Person ist, und dann wirklich mit Gewaltandrohung und eben nicht zu verstummen und nicht zu sagen, okay, gut, das ignoriere ich jetzt, sondern sich Hilfe zu holen. Das, finde ich, hat sie auch nochmal, sie hat die Leute dazu ermutigt, wendet euch an uns, wir unterstützen euch, ihr sollt nicht stumm bleiben. Wehrt euch.
Ja, ich finde das auch einen wichtigen Punkt und gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass das, wie du auch vorhin gesagt hast, Sven, dass das wirklich reale Folgen haben kann und wenn es gut läuft, okay, dann hat man danach einen schlechten Tag, aber man kann ja tatsächlich sogar posttraumatische Belastungsstörungen dadurch entwickeln oder auch ihren Punkt, dass auch Kinder und Jugendliche oft gar nicht darüber reden und man gar nicht weiß, was los ist und dann da ein riesen Mobbing losgeht und dieser, ja, immer noch irgendwie recht unregulierter und rechtsfreier Raum, das ist halt so schockierend. Wir haben gerade selbst schon darüber gesprochen, wie viel Zeit wir irgendwie online verbringen und doch Natur mal wieder gut wäre. Also es ist ein Ort, den wir alle täglich so viel benutzen und wo trotzdem so viel passiert, was in der Realität niemals noch so vonstatten gehen könnte, ohne jegliche Konsequenz. Und ich finde, das hat sie sehr eindrücklich deutlich gemacht und trotzdem halt auch immer diesen Fokus so, wir könnten Dinge ändern. So, es gibt Möglichkeiten, wir müssen aber halt irgendwie, genau, die Eltern müssen Bescheid wissen, Kinder und Jugendliche müssen Bescheid wissen, wir als ganze Gesellschaft müssen uns irgendwie darauf einstellen, wie man eigentlich in so einem Raum miteinander umgeht und wie man auch Konsequenzen schafft für Menschen, die einfach ja Hass im Netz verbreiten wollen. Und ich habe dabei, als ich mir die Folge das erste Mal angehört habe, auch an Ricarda Lang gedacht, mit der wir ja auch die Laut-Gedacht-Folge gedreht haben und die ja auch explizit von diesem Hass, der ihr begegnet ist, als sie als Grünpolitikerin, und den sie eben nicht bekommen hat, weil sie Grünpolitikerin ist, sondern weil sie eine Frau, also sie hat es so sagen, sie wurde als Frau, als für ihren Körper, für alles Mögliche, wurde sie extrem angefeindet und sie hat ja über manche Sachen dann auch einfach schon gelächelt und das sei ja, also dass das nicht mehr so schlimm ist, weil sie, glaube ich, also man kriegt irgendwann das Gefühl, das ist normal und ich finde, das darf halt eigentlich gar nicht sein und das macht HateAid unglaublich wichtig und sie betonen das so gut, dass eigentlich auch wenn man selbst nicht betroffen ist, da, sich dagegen auszusprechen, irgendwie hinzusehen, so das finde ich einen sehr wichtigen Punkt auch noch.
Ja, auch der Umfang ihrer Tätigkeit, ne? Also eben sowohl im ganz kleinen, konkreten Einzelfall Unterstützung zu bieten und Fälle vor Gericht zu bringen, als auch nicht davor zurückzuscheuen. Ich meine, die verklagen große Tech-Unternehmen. So, und das muss man erstmal bringen, wirklich sich den ganz großen Thema anzunehmen und zu sagen, nee, hier muss irgendjemand dafür sorgen, dass die Gesetzgebung eingehalten wird und wir kümmern uns darum, Präzedenzfälle zu schaffen und gehen vor Gericht und verklagen Google, Meta und so weiter. Und sie haben da einen großen Erfolg erzielt, was dazu geführt hat, dass es jetzt dann Nachklang der unserer Podcast-Aufzeichnung passiert, ist halt dann dazu geführt, dass Sie und Ihre Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von HateAid Einreiseverbot in den USA haben. Dafür darf sie sich kümmern, dass Gesetze eingehalten werden. In diesen Zeiten leben wir. Und das erfordert so viel Mut und so viel Zuversicht. Und diese Zuversicht hat sie auch so gut vermittelt, finde ich, in den Gesprächen. Also mich hat es wirklich so dermaßen beflügelt, weil sie trotz all ihres Wissens, und mit diesem Wissen kann man, glaube ich, auch wirklich an der Welt verzweifeln, steht sie halt aber da und guckt total optimistisch in die Zukunft und sagt, na gut, da muss sich halt jemand drum kümmern und dann sind wir das halt.
Ich glaube, das hat auch bei unseren HörerInnen zu Bewegung geführt. Also wir haben zu der Folge tatsächlich auch inhaltliche mehr Feedback bekommen als sonst und irgendwie HörerInnen, die gesagt haben, wie sehr sie diese Folge irgendwie wichtig empfinden, weil es einfach gerade so aktuell ist und man auf so vielen Ebenen darüber eigentlich diskutieren müsste und es doch relativ wenig im Alltag ja stattfindet. Und ich finde auch allein in diesen zwei Folgen, also man könnte ja noch viel mehr mit ihr reden und trotzdem sind da schon so unglaublich viele Inhalte drin. Also das ist halt einfach ein extrem komplexes Feld und HateAid ist da ja relativ alleine unterwegs. Das finde ich schon auch krass, wie viel Arbeit sie dadurch machen.
Ja.
Ich finde, man hat so ein bisschen die Dimensionen, die das mit sich bringt, verstanden und sowohl den Einzelfall betreffend als auch als gesellschaftliche Veränderung. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, es geht eben nicht nur darum, dass dann jemand beschimpft wird unter dem Begriff Hass im Netz, ne? Dass man sagt, so ja, du bist blöd oder keine Ahnung, sondern dass es wirklich im Einzelfall dazu führt, dass eine Person dreimal den Wohnort wechseln muss, weil manche Menschen es darauf absehen, persönliche Daten zu veröffentlichen, die wirklich, also wenn man sich dann in den konkreten Fall hineinversetzt, welche super krasse Dimension das dann hat für die Person. Das ist ganz schlimm, finde ich. Und es gibt gesellschaftlich einfach ja auch eine sehr langsame Entwicklung. Also auch gerade was so zum Beispiel Stalking betrifft, das hat ja sehr lange gedauert, bis das überhaupt ein relevantes und strafrechtliches Thema irgendwie geworden ist. Also so diese Ebene, finde ich, hat sie sehr gut gezeigt. Und dann aber eben auch, was es im also so kampagnenmäßig fast, ne, bedeutet irgendwie Hass im Netz, dass es wirklich darum geht, Leute aus dem Diskurs, aus dem Amt, aus der Unterhaltung heraus, aus den Themenbereichen zu drängen und da sich als HateAid auch zu positionieren und zu sagen, nee, wir sind an eurer Seite und das ist ja jetzt nicht sozusagen die Lösung, dass dann Menschen noch leiser werden, sondern wir unterstützen halt, dass die Menschen laut bleiben können und irgendwie, dass da nicht so ein einseitige Richtung irgendwie passieren kann, sondern, also ja, also ich finde so sowohl die individuelle Ebene als auch diese gesellschaftliche und was es eben mit der Demokratie auch macht, finde ich, hat sie ganz toll eingefangen oder ist in beiden Folgen sozusagen ganz toll abgebildet.
Ja. Eine klare Hörempfehlung, würde ich sagen. Ich höre mir die auch nochmal an. Dieses Thema war Flinter in der Musikbranche und auch hier zur Einordnung, Flinter steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Und wir hatten in der ersten dieser zwei Folgen, hatten wir Charlotte Brandy zu Gast. Und Charlotte Brandy, einige kennen sie von, kennen sie als Musikerin. Me and My Drummer war ihre Band früher und danach hat sie dann angefangen, Solo Musik zu machen. Und sie ist mittlerweile auch Buchautorin, hat ein Buch veröffentlicht. Und wie wir auf sie gestoßen sind, war, weil sie ein ganzes Album produziert hat, an dem ausschließlich Flinter-Personen beteiligt waren. Und das war, ich glaube, sie wollte das mal rausfinden. Und sie wollte mal auch ganz konkret sagen, na gut, wenn wir diesen Missstand haben in der Branche, dass Flinter-Personen zu wenig stattfinden, auf allen Ebenen in der Musikbranche, wenn die zu wenig stattfinden, was kann ich konkret tun? Gut, dann bin ich da zumindest mal da, wo ich ein bisschen Jobs verteilen kann, aktiv und sage, dann gehen all diese Jobs eben nur an Flinter-Personen. Finde ich erstmal wirklich eine großartige Aktion, zu sagen, damit sich was ändert, kann ich ja meinen Beitrag leisten. Sie hat auch gesagt, sie weiß nicht, ob sie das nochmal so machen würde. Es war eine durchweg positive Erfahrung. Heißt aber nicht zwangsweise, dass sie das jetzt jedes Mal so macht. Ich finde das sehr, sehr, wie soll ich sagen, ehrenwert.
Und gleichzeitig finde ich so interessant, dass es dann schwierig war, für einzelne Positionen überhaupt weibliche Protagonistinnen, also weibliche Personen zu finden, weil es einfach niemanden oder kaum jemanden, zu dem sie irgendwie einen Kontakt herstellen konnte, in diesem Feld dann gab. Und das ist für mich auch was, was sehr hängen geblieben ist. Wie kommen wir überhaupt zu unserer Berufswahl? Also es ging ja jetzt sehr explizit um die Musikbranche in der Doppelfolge, aber ich glaube, vieles, was gesagt wurde zu Geschlechtungleichheiten oder generell auch so Machtverhältnissen innerhalb von solchen Branchen, lässt sich ja auch übertragen. Und ich fand das, ich habe da ehrlich gesagt selbst noch nie so drüber nachgedacht. So hätte ich als Kind darüber nachgedacht, irgendwie, weiß ich nicht, Ton oder so zu machen. Und wann kommt man überhaupt zu so einer Berufswahl? Und ja, Charlotte hat ja auch dann über Role Models gesprochen. Also habe ich Vorbilder in meinem Bereich? Und das sind Gedanken, die irgendwie total logisch klingen, aber die mir gar nicht so omnipräsent waren vor diesem Gespräch. Und das fand ich sehr bereichernd, jenseits von dem, was natürlich die Problemlagen sind, die mir dann doch irgendwie geläufiger waren, sei das jetzt Lohnunterschiede oder generell, dass man nicht so ernst genommen wird in der Branche. Das fand ich schon auch nochmal wichtig. Ja, aber mein Main Learning war, wie landet man überhaupt da, bevor es um Chancen geht?
Und du hast ja auch nochmal konkrete Zahlen dazu recherchiert, was ja denn auch wirklich nochmal ein paar erschreckende Informationen waren, fand ich. Also, dass in der Musikbranche der Gender Pay Gap nochmal größer ist als in anderen Bereichen. Und das dann schon auch noch in einem Bereich, wo man weiß, in der Kreativwelt sind sowieso Gehälter, Löhne, Gagen halt niedriger. Oder tendenziell eher niedrig. Und wenn da dann auch nochmal der Gender Pay Gap größer ist, dann weiß man, was das in Konsequenz dann halt eben bedeutet.
Ja, oder auch wie viele mal auf Platz 1 waren oder so in den Charts. Es zog sich ja durch alle möglichen Bereiche. Oder ich glaube, was ja auch ein großer Punkt immer ist, ist dieses Kinder bekommen, also wie viele KünstlerInnen haben Kinder und welche Chancen haben sie danach noch für ein Gig gebucht zu werden und wie flexibel sind sie? Und das betrifft ja auch dann, wie viel Lohn kann ich noch nehmen, wenn ich sagen muss, an dem Tag bin ich aber nicht so flexibel, ich kann das Konzert nur an dem und dem Tag geben und so. Okay, du kannst das Konzert machen, dafür geben wir dir aber nur die und die Gage. Also ja, da hängt viel dran, was dann, glaube ich, zu diesen Zahlen auf jeder Ebene ja eigentlich führt.
Ja,
weil es keine Vorbilder gibt. Und ich weiß, also ich werde jetzt nicht den Künstlernamen nennen, aber ich weiß, du hast ja mal mit einem, Sven, du hast ja mal mit einem Künstler gearbeitet, der halt alleinerziehender Vater war, ein sehr bekannter Künstler. Und der hat dann halt immer um 15 Uhr gesagt, sorry, ich muss jetzt los in die Kita. Ich muss mein Kind abholen. Also, und dann hat man gesagt, hä? Kann das nicht? Nee, kann nicht, weil ich bin alleinerziehend. Da hat man das mal von der anderen Seite. Das habe ich so noch nie erlebt, ja, dass jemand mitten in der Arbeitszeit als Typ geht. Und das war ein tolles Vorbild. Oder der gesagt hat, nee, ich muss heute früher gehen, weil ich bin heute dran mit dem Essen in der Kita. Ich dachte, wow. Ja, und wie du schon sagst, Vera, wenn die Vorbilder fehlen, für was entscheidest du dich dann als Jugendliche?
Ja, was ziehst du überhaupt in Betracht? Ne? Also was für Optionen bilden sich dir halt überhaupt? Also da kommt man ja dann nicht drauf, alles klar, ich kann auch diesen Berufsweg wählen, wenn das als Option gar nicht vorgelebt wird. Klar. In der zweiten Folge zu dem Thema hatten wir Rieke van Kleef zu Gast, Journalistin und Autorin. Die hat ein Buch geschrieben, Billige Plätze, über die Situation von Flinterpersonen, ja, vornehmlich in der Musik-Booking-Welt, also wo Live-Konzerte und die Künstlerinnen und Künstler für Live-Konzerte ausgewählt werden. Und ich habe hier auch einen Absatz zu der Folge, über Belastung zu sprechen, Stressoren klar zu benennen, strukturelle Ursachen offen zu legen und auch Cis-Männer in der Branche dafür zu sensibilisieren, sind für sie nämlich erste Schritte hin zur Solidarität und zu einer Musikbranche, die mentale Gesundheit nicht weiter verschleißt, sondern ernst nimmt. Und das ist natürlich ein Themenbereich, der erstmal, ehrlich gesagt, alle Geschlechter und alle Identitäten betrifft. Weil ich muss auch sagen, ich habe ja auch eine Vergangenheit als Musiker. Also die Kreativen sind die Ersten, die halt eben geknechtet und ausgenutzt werden. So, diese Branche lebt zwar davon, das ist die Quelle, das ist quasi das Produkt, das verwertet wird. Und gleichzeitig sind diejenigen, die das erschaffen, die, die am schlechtesten behandelt werden. So, also es ist ein generelles Problem und dann wird es nochmal verstärkt mit Blick auf die Sexualität und auf die Identität und auf Herkunft übrigens auch und so weiter. Und das ist, es ist ein extrem vielschichtiges Thema, finde ich.
Ja, und so mehrfach, also ich finde, das wurde in der Folge auch sehr deutlich, dass man ja oft, also man hat gewisse Privilegien und man hat vielleicht manchmal in anderen Bereichen gewisse Nachteile und das subsumiert sich dann so. Und als Frau in dieser Branche, die eh schon, wir haben ja gerade schon, man hat oft dann irgendwie, wird nach Gagen bezahlt, man hat irgendwie Projektaufträge, das kann toll laufen, das kann aber auch richtig schlecht laufen, es ist sehr unstetig und gleichzeitig haben wir noch Care-Missstände. Das subsumiert sich so und gleichzeitig finde ich auch, dass sie aufgemacht hat, dass es auch generell in den Branchen halt Problematiken gibt und da auch so explizit auf die psychische Gesundheit gekommen ist. Ich fand es auch stark, dass sie direkt zum Anfang der Folge sagt, dass sie darüber nachgedacht hat, aber dann auch über ihre eigene Depression gesprochen hat und wie sie das für sich auch wahrnimmt. Sie ist ja auch also Autorin jetzt mit dem Buch Billige Plätze und was das für sie dann eigentlich auch bedeutet, in diesem System überhaupt nicht mehr funktionieren zu können. Und das klang, fand ich, bei Charlotte Brandy auch immer wieder an, aber sie hat das so klar benannt. Und das fand ich nochmal sehr wichtig, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ziemlich, wie du auch schon sagst, ziemlich, ziemlich vielen Menschen so geht, die in diesem, ja, in der Musikbranche oder generell in der kreativen Branche, aber auch in anderen Bereichen arbeiten. Und wo das oft belächelt wird auch, glaube ich, wenn man dann sagt, dieses ganze System hier der Arbeit drückt mir extrem auf die Psyche. Und dann so, haha, ja, streng dich halt an oder so. Und ich finde, das hat sie nochmal ganz gut aufgedröselt, da zu sagen, nee, wir könnten uns gegenseitig unterstützen und die Branche als solches, das System braucht eine Anpassung und wir müssen das neu überlegen und nicht ich als Individuum muss mir nur Strategien überlegen, um resilienter zu werden.
Ja, es liegt mir dann auf den Lippen, ich merke das immer mal wieder, dass ich dann so denke, ja, aufgepasst bei der Berufswahl. So, ne? Also in sich hinein zu hören und dann zu gucken, ist das ein für mich passender Job? Und das ist natürlich eine sehr, ich würde mal sagen, oldschoolige Perspektive. Natürlich muss es das Ziel sein, alle Bereiche so zu gestalten, dass ich darin stattfinden kann, auch wenn ich eine begrenzte Belastbarkeit habe. Also es kann vor allem in den kreativen Berufen, kann es ja nicht sein, dass dann nur Menschen professionell tätig sein können, die zwar kreativ sind, gleichzeitig aber eben diese extreme Resilienz haben, da bestehen zu können. Das ist ja geradezu ein Widerspruch. Also um kreativ zu sein, um Kunst zu schaffen, muss ich eine sensitive Persönlichkeit sein. Und gleichzeitig soll ich dann halt eben immun sein gegen alles, was mich einschränkt, was mir zu schaffen macht, was dafür sorgt, dass ich dass ich Auszeiten benötige. Und das nochmal klar zu legen, was das für eine große Ambivalenz hat, dieses Thema, dafür fand ich diese zwei Folgen sehr schön.
Ich finde, sie ist auch jemand, da hat man sehr gemerkt, dass sie ein sehr großes Gerechtigkeitsempfinden hat, weil du das auch gerade angesprochen hast. Und sie hat ja also teilweise von persönlichen Erfahrungen geschrieben, wie das, geschrieben auch, aber auch gesprochen in der Podcast-Folge, wie es eben ist, nicht ernst genommen zu werden als junge Frau oder welchem Druck man ausgeliefert ist und hat dann aber auch den Finger, finde ich, auf so Punkte gelegt, die eben strukturelle Themen betreffen. Also wie ist eine Person, die menstruiert, auf Tour? Wie geht man damit um? Wird es mitgedacht? An welchen Stellen muss man viel mehr noch mitdenken, dass es für alle inklusiv ist? Und sie hat sowohl, glaube ich, als Kulturschaffende ihre Perspektive so gezeigt, aber eben auch, ich glaube, da hat sie einen sehr großen Drang, sozusagen die Sachen so lange zu verbessern, bis sie irgendwann gut sind für alle Menschen. Hm. Also so endete, glaube ich, auch euer Gespräch, dass sie da nicht aufhören wird oder auch gar nicht kann.
Bis ja, und dass die Essenz des Problems, wie so oft, einfach der Kapitalismus ist. Würde ich sagen, ja, naja, am Ende geht es halt darum, irgendwie, nee, wenn wir hier andere Facilities, andere Infrastrukturen schaffen müssen, damit menstruierende Personen diesen Job machen können, dann kostet das Geld und deswegen hat er keiner Bock drauf. Punkt.
Ja, wir hatten ja dann nach dem Gespräch noch gesprochen, dass wie schaffen wir es denn, dass diese Strukturen sich ändern? Und da hatte ich ja gesagt, ich glaube, ohne eine politische Forderung wird man das nicht schaffen. Ja, wir können noch so viel auf jedem Panel darüber reden, dass Frauen unterrepräsentiert sind, dass Flinterpersonen unterrepräsentiert sind. Aber wenn du das nicht politisch verankerst, ja, also es gibt so viele Panels zu diesem Thema, aber es muss mal eine, ich glaube, das ändert sich, diese Struktur ändern wir nur, indem es halt auf politischer Ebene geändert wird.
Zum Beispiel?
Durch ein Paritätsgesetz.
Mhm.
Also.
Du hast noch einen anderen Anstoß gehabt in dem Gespräch danach, nämlich eine Abgabe von Unternehmen.
Ach ja, das gibt's in Brasilien. In Brasilien ist es so, dass große Unternehmen 5%, ich glaube, ihres Gewinns an die Kultur abgeben müssen. Und dann wird es halt verteilt. Was ich natürlich genial finde. Also, oder allein in London ist jedes Museum umsonst. Oder in Barcelona ist es viel, viel günstiger, ins Theater zu gehen, als in Berlin zum Beispiel. Obwohl in Berlin natürlich Theater auch subventioniert werden. Aber ja, dass die Kultur halt auch auf politischer Ebene noch stärker subventioniert wird, damit die Gelder besser verteilt werden. Also, wie gesagt, auch da muss man ja dann aufpassen, dass sie auch wirklich gerecht verteilt werden.
Ich glaube, ich hatte in der Recherche gelesen, dass Rieke ja ein bedingungsloses Grundeinkommen oder eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für Kulturschaffende fordert, um sozusagen so eine Grundsicherheit in diesem Feld zu schaffen. Und dann gibt es ja immer noch Unterschiede, wenn ich sehr viel gebucht werde, aber dass zumindest die Grundexistenz nicht immer so ein Problem ist, was ja leider Gottes auch irgendwie oft noch der Fall ist, ist ja im Grunde auch eine politische Forderung, die sie gestellt hat. Ich fand noch interessant, dass sie auch sich selbst dabei immer wieder reflektiert hat. Also ich glaube, neben diesem, dass sie, glaube ich, einen großen Gerechtigkeitssinn hat, hat sie schon auch, wie sie hat ja die Forderung aufgestellt, dass Männer, also Cis-Männer, sich mehr dafür einbringen sollten, aber hat gleichzeitig, finde ich, auch Beispiele gegeben, als sie zum Beispiel über Rassismus gesprochen hat und wie sie selbst auch recht unbedarft anfangs mit dem Thema war, nicht viel Ahnung davon hatte und dann durch andere herangetragen bekommen hat, so dass es wichtig ist, sich dafür einzusetzen und dass auch, wenn man selbst nicht betroffen ist, sich dafür einsetzen kann und es eigentlich ein Unding ist, das oft unbezahlt, dann zum Beispiel gerade in der in dieser Community, die sich gegen Rassismus einsetzen, Leute dann Vorträge oder was auch immer halten, viel Arbeit leisten, unbezahlt als Ehrenamt und ja eigentlich auch Unbetroffene das genauso gut machen könnten und dass sie da eine gewisse Verantwortung für sich selbst mittlerweile auch spürt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Drive, oder, den sie so hatte, dass sie dachte, wenn wir alle wirklich da uns selbst reflektieren würden und gucken würden, was kann ich an meiner Position hier verändern, damit es für alle ein Stückchen besser wird, dann wäre auch schon viel getan. Und das fand ich eigentlich einen guten Punkt.
Das stimmt, ja.
Bereit fürs nächste Thema? Burnout. Tatsächlich zu dem Thema gab es nur eine Folge, weil sonst hätten wir diese Resümee-Folge hier nicht machen können. Dr. Thomas Bergner war zu Gast. Der hat ein Buch geschrieben, German Burnout. Und er hat so basierend auf seiner persönlichen Erfahrung, dass Klienten, die zu ihm gekommen sind mit Burnout-Syndrom, dass er gesagt hat, dass Stress immer der Auslöser war, aber nicht die Ursache. Und dass Burnout eigentlich eine verzögernd auftretende posttraumatische Belastungsstörung ist. So hat er das bei seinen Sitzungen mit Patienten, Klienten immer wahrgenommen, immer erlebt. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, er überträgt es auf die gesamte Gesellschaft. Und er sagt, dass Deutschland als Gesellschaft, als Nachwirkung vom Ersten und Zweiten Weltkrieg posttraumatisch gestört ist und deswegen die gesamte Gesellschaft in einem Burnout ist. Und das ist auf eine Art eine gewagte These, finde ich. Aber ich konnte der sehr viel abgewinnen. Und das war ein interessantes Gespräch.
Ich muss sagen, mich hat die Folge sehr überrascht, weil ich war überrascht davon, wie verletzlich und persönlich er sich gezeigt hat. Er hat ja über seine eigenen Erfahrungen gesprochen, also in Bezug auf Therapie, und hat aber zum Beispiel auch über seine Familiengeschichte immer wieder gesprochen. Und wir recherchieren ja die Leute manchmal vorher und dann hat man manchmal ein Bild, und dass er so persönlich und so sehr nahbar wird, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, und ich fand es aber sehr schön. Also ich fand es sehr Ich habe das sehr gerne gehört und ich finde auch, es ist eine sehr politische Folge geworden. Und ich fand es auch, wie du sagst, glaube ich, sehr interessant. Also es ist ja eine These, ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich belegbar ist, aber eben dieser Gedanke, dass ja da viel so transgenerationales Trauma auch drinsteckt und sozusagen dadurch irgendwann diese Überlastungsreaktion entsteht, fand ich sehr interessant. Also ich glaube, ich finde dieses ganze Thema transgenerationales Trauma auch sehr spannend und er hat ja da viele Beispiele auch eingebunden. Ich finde das ganz interessant. Also es ist ein ganz anderer Blick auf das Thema Burnout, als man den sonst oft hört. Und ich fand es sehr bereichernd.
Mich hat er genauso überrascht, muss ich sagen. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde, dass er das sehr schlüssig erklärt und ja auch sehr deutlich macht, dass es seine Wahrnehmung dazu. Er sagt ja nicht, so ist es auf jeden Fall wissenschaftlich, sondern es ist seine Beobachtung. Und ich finde die sehr fein und ich kann damit viel anfangen, weil es vom Kleinen auf das große Ganze so ein bisschen die Komplexität runterbricht und gleichzeitig doch auch deutlich macht, ja, wir alle stecken manchmal in dieser Situation drin und fragen uns, warum stecken wir da alle drin? Und wenn man dann mal genau hinguckt, sieht man doch die Parallelen, die dann wieder so offensichtlich wirken. Und er ist ja dann auch immer wieder gesprungen von sich und dann wieder auf die Erfahrung mit den Klienten. Also er hat sehr viele verschiedene Ebenen auch reingebracht und dann immer wieder auf das große Ganze. Er hat ja auch, was ich super interessant fand, dass er immer so Zeitungsartikel, also dann auch irgendwie so massenhaft fast durchgelesen hat sich, weil er ein Fokusthema irgendwie hatte und da hat er sich dann drauf eingeschossen und hat mal geguckt, wie wird das dargestellt und hat daraus seine Analysen gezogen und das fand ich schon ziemlich fundiert, muss ich sagen, und auch sehr fein beobachtet und gleichzeitig, ja, ich finde, man sollte jetzt nicht mehr so objektiv betrachten, aber so von dem ersten Foto, was man so findet, wenn man seinen Namen bei Google eintippt, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass es ein so sensibles Gespräch wird und eben auch er sehr viel Persönliches freigibt. Ich muss auch sagen, dass mich hier wieder die Songwahl sehr bewegt hat. Er spricht ja von einem Bruce Springsteen-Konzert, was er irgendwann in den 80er Jahren, wo er da war, mit wie viel waren 70.000 Menschen und dass ihn das total bewegt hat und er bis heute noch, wenn er daran denkt, irgendwie diese euphorischen Gefühle bekommt und auch ja für ihn das irgendwie das Leben ausmacht, sich so richtig lebendig zu fühlen zwischen diesen Menschen und mit diesem Song und dass das für ihn so ein Gegenpol zu diesem ganzen Stress und Überforderung. Und das ist ja auch viel. Also so ein Konzert, das ist ja auch wahnsinnig viele Reize, die da auf einen einprasseln. Aber es gibt ihm innere Ruhe. Und ja, ich fand das sehr menschlich.
Ja, ich fand die danach auch richtig sympathisch. Also mir hat die Folge auch gut gefallen. Also sowohl inhaltlich, aber auch auf persönlicher Ebene. Und da muss ich immer wieder sagen, das liebe ich an diesen Podcast-Gesprächen. Ja, man beschäftigt sich ja im Vorfeld mit der Person, dann geht man in das Gespräch und dann kommen immer wieder so tolle Überraschungen. Dann lernt man die Person nochmal anders kennen. Ja, man denkt, man weiß, wer diese Person jetzt ist. Weiß man ja gar nicht, weil im Gespräch kann nochmal eine ganz andere Dynamik entstehen.
Ja, das ist auch was Übergeordnetes. Genau, und wir hatten ja auch so in dem Kreis hier schon mal drüber gesprochen, was übergeordnet für mich auch immer wieder hängen bleibt, die große Freude über diesen Podcast. Weil da kommen fremde Menschen, also natürlich beschäftigt ihr euch mit denen, aber es ist ja immer aus der Ferne. So fremde Menschen kommen hierher und dann macht man 5 Minuten Smalltalk und die bekommen einen Tee und man setzt sich hier hin und dann findet ein einstündiges, so intensives Gespräch statt, wie man es ja oft, ganz ehrlich, mit einigen Freunden über lange Zeit nicht führt. So, weil es ein Zweiergespräch ist und es geht teilweise so zur Sache und da sind Menschen bereit, sich so zu öffnen, einer fremden Person, also mir gegenüber und dem Verein gegenüber und allen Zuhörenden gegenüber. Und das finde ich immer wieder echt zutiefst berührend, was da für Gespräche zustande kommen und was man für Menschen vor sich zu sitzen hat. Und Vera, du hast total, total recht, wie er von diesem Springsteen-Konzert erzählt hat. Das war so schön, weil es mir auch nochmal eben so bestätigt hat, was Musik machen kann, ne, dass sie nach irgendwie 40 Jahre später konnte der das irgendwie noch abrufen und er hat es so in seinem Herzen getragen. Auch so eine Sache, die eigentlich echt nur Musik kann, glaube ich. Und dann kommst du an so eine Punkte mit Menschen und denkst so, wow, ich habe jetzt was über den erfahren. Das wissen vielleicht viele Menschen in seinem näheren Umfeld irgendwie nicht mal so von seiner Liebe zur Musik oder wie auch immer. Ja, danke, dass ich das machen darf.
Sehr gerne. Wir sind, glaube ich, auch alle sehr froh, dass du das machst.
Ich bin froh, dass ihr das macht und das ist so ein schönes Miteinander. Es ist eine sehr dankbare Aufgabe. Es ist halt immer, werden immer tolle Leute hergeholt. Ihr habt wirklich eine tolle Auswahl, ein tolles Händchen für die richtigen Personen. Es ist immer, das Thema ist toll aufbereitet. Das ist wie ein gut gemachtes Bett und es ist eine große Freude für mich.
Oh. Hast du hier nicht noch so einen Special Sound, den du jetzt so ich kann den gar nicht so gut nachmachen.
Doch, warte.
Also sorry. Dafür, dass wir uns hier gegenseitig gerade abgefeiert haben, okay. Ist es ja, obwohl das ist ein bisschen banal. Gibt es hier noch was anderes? So eine Tröte? Oder so? Na egal.
Ja, ist der super. Falsche, ne? Das klingt ja, als wäre das total der Flop gewesen.
Genau.
Seid ihr bereit für unsere Abschlussrubrik? Habt ihr Musik mitgebracht? Wo wir gerade so viel über Musik gesprochen haben.
Mm. Na klar, wir haben Musik mitgebracht.
Okay, Herr Frau, wer will anfangen?
Na? Das ist das Tolle an unserem Team. Wir lieben alle Musik. Oh mein Gott. Super Geschenk.
Ich kann anfangen.
Ja, ist mir so.
Ich habe eigentlich, okay. Ja, es ist irgendwie krass, es ist gerade so eine Zeit, wo ich so merke, dass 20 Jahre vergangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt und so denke, wie 2006 war vor 20 Jahren. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen und höre gerade wieder in so alte Sachen auch viel rein. Ich habe trotzdem einen neuen Song mitgebracht. Wenn man nach draußen guckt, es hängt gerade überall weißer Nebel um die Häuser und es ist sehr, sehr glatt draußen. Und deswegen habe ich von Yassin Bitte sei vorsichtig mitgebracht. Das ist gut.
Sehr gut.
Oh, ganz tolles Lied, was mich letztes Jahr viel begleitet hat. Und genau, das packe ich auf die Liste.
Soll ich weitermachen?
Gerne.
Ich lustigerweise habe auch zurückgeguckt für meinen Song. Und eben neben Musik mag ich auch noch sehr gerne Filme. Und ich mag auch gerne Filmmusik. Und einer meiner Lieblingskinderfilme ist Pünktchen und Anton. Und da hat Niki Reiser die Musik für komponiert. Und mag ich sehr gerne die Musik. Und das Lied Glücklich. Ja, das kann ich jedem sehr empfehlen. Es hat sehr viele verschiedene Gefühle, die es transportiert. Es hat auch einen sehr verrückten Twist mitten in der Mitte. Ich empfehle es einfach zu hören, ohne weitere Kommentare.
Okay, ein Cliffhanger.
Oh, wow. Beide haben zwei Songs genannt. Ich hatte eigentlich einen Song im Kopf und jetzt bei beiden ist so, nehme ich lieber den oder nehme ich lieber den.
Oder du nimmst beide.
Nee, aber dann würde ich ja drei Songs nehmen. Also ich habe mir auch einen Song überlegt. Ich liebe auch Film und ich liebe die Filmmusiken von Goran Bregovic, um mal so ein bisschen meinen Migra-Hintergrund hier reinzubringen. Und es gab einen Film, der hieß Time of the Gypsies von Emil Kusturica und die Musik dazu hat Goran Bregovic gemacht und das Lied heißt Adelesi. Oh, wenn ich das höre, muss ich weinen. Ich liebe es. Das kann ich in allen Gefühlslagen hören. Wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, wenn ich happy bin. Ich liebe das Lied.
Toller Film und toller Soundtrack.
Ja.
Ja, ist interessant. Okay, Jasmin hatte jetzt was Aktuelles. Ansonsten zwei ältere Sachen. Ich hatte auch überlegt, hätte gerne was Aktuelles, aber mir ist so nichts eingefallen, wo ich dachte, ja, das trifft es jetzt genau. Und deswegen habe ich auch was Älteres. Mich hat gerade ein Freund aufgefordert, die 25 besten Songs aller Zeiten.
Oh, so. Das ist aber schwer.
Und das ist total schwer. Und erstens ist es wirklich eine Definitionsfrage. Und für mich bedeutet halt guter Song gar nicht unbedingt eben nur die Komposition, sondern in seiner Gesamtheit, also auch die Produktion, in welcher Phase meines Lebens hat er mich erreicht und so weiter. Also einfach so die Wertigkeit dieses Songs. Ich glaube, er interpretiert es eher als kompositorische Leistung. ich eher so in der Gesamtheit. Genau, und in dem Zusammenhang beschäftige ich mich seit ein paar Wochen damit, weil 25 ist echt auch zu wenig und in der einen Woche sind es andere 25 als in der nächsten Woche und so. Und ich bin aber nochmal auf eine Band aufmerksam geworden in dem Zusammenhang, die eigentlich ihre Hochzeit in den 80er Jahren hatte und da habe ich die gar nicht so viel gehört, habe dann aber schon gemerkt, die Songs bleiben mir aber doch trotzdem immer stark in Erinnerung. Aber aus irgendwelchen Gründen fand ich die damals gar nicht so toll. Mittlerweile gucke ich da ein bisschen anders drauf und sie haben einen späteren Song, das war dann glaube ich schon in den 90ern oder so, einen späteren Song und der kommt mir immer wieder mal ins Ohr. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr Songs habt, die unvermittelt einfach wieder auftauchen, ohne dass die, keine Ahnung, im Radio gelaufen sind oder du sie auf der Playlist hast, sondern die sind einfach da. Und das ist einer davon, weil ich auch vorhin so von so.
Boah, du spannst uns aber hier auf die Folter.
Aber welche Person ich liebe, also Liebe war hatten auch ein Thema vorhin. Es sind Tears for Fears und der Song Sowing the Seeds of Love. Genau, ein sehr Beatlesker Song, so von den Harmonien und so, aber der ist sowohl kompositorisch so komplex und schafft es dann aber trotzdem diesen Pop-Appeal und die Zugänglichkeit zu haben und ist so aufwendig produziert und ich glaube, es war nach dem Album, sorry, da ich so viel Text dazu habe, es war, glaube ich, nach dem Album, dass eines der beiden Bandmitglieder die Band verlassen hat mit dem Argument, die Albumproduktionen werden mittlerweile komplexer als eine NASA-Expedition. Das ist ihm nicht mehr geheuer sozusagen. Und dieser Song ist wirklich, den finde ich grandios. Den packe ich da jetzt drauf. Und wir können ja in Anbetracht der Wetterlage, können wir Snowing the Seeds of Love draus machen. Dann passt das auch in die Natur. Snowing
the Seeds of Love. Teilst du die Liste mit uns, wenn du zu einer finalen Entscheidung getroffen bist?
Kann ich gerne machen.
Gekommen bist. Ja. Warte mal, jetzt habe ich gerade einen Knoten richtig gehabt. Ja, was habe ich denn gesagt?
Gekommen bist.
Ja, mache ich gerne.
Ja, vielleicht teilen wir auch noch mit unseren Mithörerinnen, dass wir zu unserer Weihnachtsfeier haben wir
Hits gespielt
und sind wirklich, also daran merkt man, dass wir alle im Team Musik lieben. Es hat so einen Spaß gemacht und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe danach wirklich allen davon erzählt, dass wir es gespielt haben. So, ja, wir müssen es auch unbedingt mal zusammen spielen. Ach, das ist so schön. Wir lieben Musik.
Ja, Jasmin hat mich total beeindruckt mit ihrem Musikwissen. Du hattest dann leider das Pech, dass du immer aus völlig anderen Dekaden irgendwie halt so die Musik hattest. Aber ja, in so einem bestimmten Abschnitt irgendwie hast du wirklich ein extrem großes Musikwissen.
Ja, so ein sehr großer Teil von meinem Gehirn ist irgendwie dafür vorgesehen, sehr viele Songtexte von ungefähr 1990 bis 2010 abzuspeichern.
Sehr gut.
Ich würde den manchmal gerne für andere Sachen freigeben, aber ist auch manchmal ganz praktisch, den so.
Zum Beispiel, wenn man Hitster spielt.
Zum Beispiel.
Diese Folge ist nicht gesponsert von Hitster.
Und das Tolle war ja, dass wir sind ja verschieden alt. Und Vera dann so, das habe ich zu meiner Abi-Zeit gehört und hat dann wirklich mitgesagt, oder das hast du, oder Jasmin, das habe ich in meinen 20ern gehört. Und oder du, und das sind halt alles andere Jahrzehnte gewesen und deswegen war es so schön.
Ihr fandet so komisch, dass ich Torfrock kenne.
Oh, bitte Vera, wir sind Berliner.
Also wir lieben alle Musik, das haben wir festgehalten. Wie geht's denn eigentlich weiter hier?
Also, im Februar machen wir eine kleine Pause, eine Winterpause und im März oder ab März kommen wir mit neuen Folgen.
Am besten folgt ihr natürlich in eurer Podcast-App Kopfsalat, dann werdet ihr nämlich auch benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Genau, abonniert das und folgt dem Verein auf Instagram, auf TikTok, auf der Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Konsumiert bitte da nur ausgewählt Inhalte, überfordert euch nicht. Also eigentlich reicht es, wenn ihr den Freunde fürs Leben Kanälen folgt, würde ich sagen.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, mehr braucht man nicht. Da bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.